Herzlich willkommen. Ihr seid ja gelandet im Podcast Klausurrelevant. Mein Name ist Wieland Buschmann. Ich bin hier an der FH wissenschaftlicher Mitarbeiter im Food Lab. Und da beschäftige ich mich und wir uns auch viel eben mit Produktentwicklung, Qualitätsmanagement, Food Trends, Lebensmittelrecht. Auch wenn es sich erstmal trocken anhört, ist das ein wichtiges Thema. Und um da mein Wissen stetig zu erweitern und hier diesen tollen Podcast jedes Mal wieder auf die Beine zu stellen, habe ich natürlich meinen Podcast-Kollegen an Bord.
Ja, wir sind zu zweit hier und mein Name ist Guido Ritter. Ich bin hier jetzt seit 25 Jahren an der Fachhochschule Münster. Wir machen den Podcast, um euch in Ernährungswissenschaften in den vielfältigen Varianten auch einzuführen. Heute geht es um ein Thema, was immer mehr in den Vordergrund kommt irgendwie. Ja? Mhm. Also Ernährungssicherung war eigentlich auf unserer Liste auf Platz 100 vielleicht gewesen, ja. Mhm. Und ist tatsächlich in den Vordergrund gerückt. Und da ich mich da auch nur bedingt mit auskenne, haben wir einen Gast eingeladen.
Ja, wie schön, Guido. Jetzt haben wir immer öfter Gäste da. Ich finde, das belebt so unser Format.
Ja, also wir sind auch eure Rückmeldungen auch mal gespannt, ob das bei euch auch gut ankommt. Über klausurrelevant@fh-münster.de könnt ihr uns auch gerne nochmal schreiben, wen ihr vielleicht auch mal gerne als Gast hier eingeladen haben wollt. Heute geht es um die eiserne Ration, so haben wir es überschrieben, ein aus dem Militär kommender Ausdruck, der sich mit Krisensituationen im Militär beschäftigt. Der Ausdruck kommt, ich habe mal nochmal gegoogelt, tatsächlich daher, wenn in einer Kompanie alles aufgebraucht ist, dann gibt es die sogenannte eiserne Ration, die dann aber nur angebrochen werden darf, wenn der Vorgesetzte die freigibt sozusagen. Mhm. Aber wir wollen heute nicht über Militär und Militärverpflegung reden, sondern es geht um humanitäre Hilfe und um Einsatz in Krisenzeiten und wie wir uns darauf vorbereiten und ähnliches. Und dazu haben wir jetzt, und jetzt kommen wir natürlich, Jan Makurat eingeladen. Herzlich willkommen, Jan.
Ja, herzlichen Dank. Ich kann mich gerne auch einmal kurz vorstellen. Mhm. Mein Name ist Jan Makurat. Ich bin seit knapp 2 Jahren bin ich Professor für humanitäre Hilfe und Ernährung Krisensituationen hier im Fachbereich Ökotrophologie und Facility Management und auch in dieser Funktion Leiter des Kompetenzzentrums humanitäre Hilfe. Das ist eine kleine Einheit, die es jetzt seit über 20 Jahren gibt hier an der FH Münster.
Und du bist jetzt auch wieder unser Nachbar, also ihr, die ja den Fachbereich vielleicht noch nicht so kennt, die hier gerade zuhören, wir sind im 4. Stock und das Food Lab und das Büro vom Food Lab ist direkt neben jetzt wieder dem Kompetenzzentrum humanitäre Hilfe. Das heißt, wir sehen uns auch öfters auf dem Flur und können so über die ein oder anderen Sachen, und die sind immer sehr spannend, wenn wir zusammen reden, eben sprechen. Und da habe ich dann auch nochmal gedacht, hey, du wärst der perfekte Baustein jetzt heute für unsere Idee mit der eisernen Ration.
Ja. Mhm. Ja, weil wir auch Projekte schon zusammen machen und entdeckt haben, dass doch das Thema Krise und das Thema Nachhaltigkeit und so weiter schon was auch miteinander zu tun haben. Deshalb sind wir sehr gespannt, was macht ihr da eigentlich im Kompetenzzentrum und was hast du vor? Und wenn du vielleicht noch ein bisschen erzählst, wie ist das aufgebaut, das Kompetenzzentrum? Wer sitzt da noch?
So im Endeffekt sind wir eine kleine Einheit, die dem Fachbereich zugeordnet ist, verstehen uns aber zunehmend auch als Team, was fachbereichsübergreifend arbeitet. Wir bestehen aus 4, 5 Personen. Es gibt die Professur für humanitäre Hilfe und Ernährung Krisensituation. Es gibt mit einer neuen Kollegin auch die Professur Technisches Krisenmanagement mit Schwerpunkt Wasser in der humanitären Hilfe seit kurzer Zeit. Wir haben wissenschaftlich Mitarbeitende. Wir haben zurzeit einen Doktoranden aus Ghana zu Gast. Und wir bearbeiten insbesondere Themen aus dem Bereich der nationalen und internationalen Nothilfe. Mhm. Das schauen wir uns an. Wir bieten dazu den Studierenden Lehrveranstaltungen an. Das müssen nicht unbedingt immer die Studierenden unseres Fachbereichs sein. Das sind Veranstaltungen, die sich auch an weitere Fachbereiche richten. Wir machen Praxisprojekte, wir halten engen Draht zu Hilfsorganisationen, sei es hier vor Ort. Wir haben sehr engen Draht zum Deutschen Roten Kreuz, zu verschiedenen Gliederungen und haben darüber hinaus auch Kontakt in die internationale NGO-Szene, zum Beispiel die Welthungerhilfe Malteser International sind so Kontakte, die wir immer wieder nutzen, wo auch studentische Projekte laufen. Und ja, also Praxis, angewandte Forschung findet bei uns statt und ja, eigentlich sind alle Studierenden und auch alle Bediensteten der FH ja herzlich eingeladen, mit uns in Kontakt zu kommen. Und jetzt hat sich ja der Umstand ergeben, dass wir ins Fachhochschulzentrum quasi direkt neben euch eingezogen sind. Und ja, da freuen wir uns schon sehr drauf auf die kommenden Projekte und den Austausch, der sich da ja anbahnt. Mhm.
Und sag mal, du bist ja eigentlich von deinem Studium her Ökotrophologe.
Studium nicht, nein.
Nee, wie hat sich denn deine Vita so entwickelt, jetzt bis zum Kompetenzzentrum?
Ja. Das hat sich, gestartet bin ich mit einem Bachelor in Geografie.
Ach was.
Genau, mhm. Physische Geografie ist der Studiengang, den habe ich belegt an der Universität Bremen und hatte dort eigentlich meinen Schwerpunkt im Bereich Bodenkunde, Geologie, habe viel im Labor schon gearbeitet und war fasziniert von dieser Welt der Wissenschaft und habe in diesem Bereich insbesondere gearbeitet, hatte über Praktika dann immer wieder in diesen Geologie-Bodenkunde-Bereich Kontakt. Habe mich dann aber im Master für etwas anderes entschieden. Also ich hatte schon das Interesse, auch mal in den internationalen Bereich zu gehen. Mhm. Bin dann gelandet in Kopenhagen. Der Studiengang hieß Agricultural Development. Mhm. Im Fokus auf ländliche Entwicklung in Niedrigeinkommensländern. Mhm. Und das war genau das, was ich machen wollte. Also ich hatte wirklich den Wunsch, auch mal in diese internationale Zusammenarbeit hineinzuschauen und da was zu machen. Und dort konnte man verschiedene Schwerpunkte wählen. Und ein Schwerpunkt war unter anderem der Bereich internationale Ernährung. Mhm. Und als ich da so die ersten Vorlesungen gehört habe von den ProfessorInnen, hat mich das sofort gefangen. Und ich musste, glaube ich, einen bestimmten Anteil an ernährungswissenschaftlichen Modulen belegen, mhm. um diese Richtung dann quasi auszufüllen. Und dann hat mich das mega gepackt. Also ab da war ich in diesem Bereich unterwegs, bin dann mit einer Professorin auch ins Ausland gegangen. Da ging es um das Thema Ernährung von Kleinkindern und Beikost. Und da ist das so quasi so mein Bereich geworden. Und mit dieser Ausbildung hatte ich dann irgendwann die Möglichkeit, nach Gießen zu gehen. Mhm. An die Uni als wissenschaftlicher Mitarbeiter in die Arbeitsgruppe Internationale Ernährung. Damals angeführt von Herrn Krawinkel, Michael Krawinkel. Mhm. Genau, das ist so mein Werdegang. Also vom Studium her nein. Mhm. Mit Inhalten aus dem Bereich Ernährung und Gesundheit ja. Und das passte dann auch, dass ich eben halt im Bereich der Ökotrophologie promovieren konnte. Mhm. Genau, das ist so mein Werdegang. Das hat sich so mit der Zeit erst.
Verschlungene Pfade. Das ist ja toll. Und was glaubst du, also wie kannst du jetzt unseren, du unterrichtest ja Ökotrophologin, mhm. was kannst du denen mitgeben für ihre Vita? Was kann man im Prinzip, also was ist das für ein Bereich, in dem man vielleicht auch als Ökotrophologin dann später nach dem Abschluss gehen kann, mhm. wenn man quasi den Fokus auch in deinen Vorlesungen, Modulen hatte?
Ja, insbesondere halt, wenn wir auf den internationalen Bereich schauen, dann versuchen wir schon auch mit den Mitarbeitenden jetzt aus dem Kompetenzzentrum auch immer möglichst realistisches Bild zu zeichnen. Was erwartet einen, wenn man so für NGOs im Ausland arbeitet? Da geht es viel um das Thema Projekte skizzieren, auch Projektgelder einwerben. Also ehrlich muss man sein, Datenerhebung durchzuführen, mit lokalen PartnerInnen in den Austausch zu gehen. Und da können wir mittlerweile auch auf viel Erfahrung zurückblicken, auch mit den Kolleginnen, die wir eben halt im Team haben. Und das thematisieren wir dann. Also wir berichten halt wirklich von unseren Einsätzen, von unserer Datenerhebung, von unseren Auswertungen. Das kann natürlich auch ein angewandtes Forschungsprojekt sein, spielt auch immer wieder im Bereich der NGOs eine Rolle. Und dem glücklichen Umstand auch geschuldet, dass wir sehr enge also einen sehr engen Draht haben zum Deutschen Roten Kreuz, können wir natürlich auch immer wieder über Projekte berichten, die sich hier vor Ort abspielen.
Mhm. Genau. Toll. Ich finde das eine wahnsinnig große Facette, die auch im Prinzip letztendlich für Ökotrophologen relevant sein kann, wenn man in diese Richtung gehen will. Und das denkt man ja vielleicht gar nicht, wenn man das Studium anfängt. Mhm. Die meisten, so ist mein Eindruck, wenn ich mit den Erstsemestern gerade mit denen spreche, was sie sich vorstellen im Studium, ne? Ja, ich koche gerne, ich backe gerne oder ich interessiere mich für Ernährung, so fangen die hier an, ne? Ja. Und dann kann vielleicht eben der ein oder andere Weg dann halt in diese Richtung auch gehen.
Ja.
Finde ich eine tolle Facette am Fachbereich auch, die wir damit haben.
Ja, und eine sehr, sehr praktische Facette sozusagen auch, die, also dieses, die Wirksamkeit auch spüren, die, was auch viele Studierende suchen in ihrem Studium, dass sie sagen, also wie kann ich denn auch mit dem, was ich hier an Wissen bekomme, praktisch handeln können und auch Dinge verändern. Und also ein Projekt fällt mir sofort wieder ein, das, was du gemacht hast, Wieland. Ja, es ist nun mal so, weil das finde ich ein sehr schönes Beispiel ist, wo das Foodlab und nachhaltige Produktentwicklung gekoppelt war mit dem Thema, wie kann ich in Notfallsituationen oder an Orten helfen auch. Mhm. Das war der Simpson Ball, das Simpson Ball Projekt.
Ja. Mhm.
Wo es also darum ging, dass ihr euch angeschaut habt, wie der sogenannte Hidden Hunger, der versteckte Hunger, wo Mikronährstoffe bei Menschen fehlen, gerade bei Kindern, die aufwachsen, die dann zwar genug Kohlenhydrate reinbekommen, weil sie jeden Tag Maisschlempe essen, aber viele Mikronährstoffe, was Mineralstoffe, Vitamine und so weiter angeht, dann doch fehlen. Und das habt ihr in Uganda aufgenommen und festgestellt und dann einen Energieball entwickelt mit Rohstoffen, die vor Ort auch angebaut werden können, um mit einer robusten Rezeptur dann zu sagen, das macht ihr jetzt in der Schule vor Ort und jeden Tag ein Simpson Ball und der eigene Schulgarten kann das liefern. Das sind so Projekte, Jan, die ich weil ich das als schönes Beispiel für diese Zusammenarbeit zwischen nachhaltiger Produktentwicklung und humanitärem Zentrum auch sehe.
Ja.
Dein Vorgänger Joachim Gardemann, als ich mich das erste Mal mit ihm unterhalten habe, hat gesagt, hier Nachhaltigkeit, nachhaltige Produktentwicklung. Der sagt, das hat damit mit uns, mit humanitärer Hilfe gar nichts zu tun. Ja. Mhm. Also es hat lange gebraucht, bis wir den Link sozusagen geschaffen haben, der bei uns jetzt irgendwie von Anfang an schon so im Denken mit da war, weil er gesagt hat, wir müssen Ressourcen vergeuden, um in Notfallsituationen erstmal erste Hilfe zu leisten. Und Entwicklungshilfe ist dann sozusagen der Dreh dann hin zu Nachhaltigkeit.
Ja. Also ich würde auch das Projekt der Simpson Balls auch in diesen Bereich stellen der internationalen Zusammenarbeit. Das war ja jetzt keine Nothilfe. Ne?
Ja,
das stimmt. Also im Endeffekt müssen wir uns einmal kurz vergegenwärtigen. Humanitäre Hilfe ist ja insbesondere der Fokus, Menschenleben zu retten und menschliches Leid zu lindern. Und ich meine, das ist ja in Zusammenarbeit mit einem Verein aus Münster gewesen. Es ging dort um diese Schulverpflegung. Was kann man da noch an mikronährstoffreichen Snacks zur Verfügung stellen? Das ist so eine klassische Kooperation in der internationalen Zusammenarbeit. Ne? Ich sag mal, wenn wir in extremen Ausnahmesituationen sind und an das Thema Nachhaltigkeit und humanitäre Hilfe denken, dann passt das erstmal tatsächlich nicht zusammen. Und da gebe ich Joachim auch recht. Nichtsdestotrotz ist das Thema Nachhaltigkeit ein aktuelles, riesengroßes Thema für die humanitären NGOs. Und zwar denken wir zum Beispiel an den Aufbau von Notunterkünften. Ja, also man kann ja im Vorfeld auch schon planen, wie gestalte ich denn so ein Camp möglichst nachhaltig? Welche Materialien setze ich ein? Welche Energiequellen werden genutzt? Wie sieht es aus mit der Wasserversorgung? Wie sieht es aus mit der Sanitärversorgung? Das kann man ja im Vorfeld schon planen und sich darauf vorbereiten. Also da passiert ganz, ganz viel gerade. Deswegen, es ist ein Thema. In der akuten Ausnahmesituation, ja, also wenn die Flieger dann irgendwie starten müssen aus Berlin, irgendwie vom Generalsekretariat vom Deutschen Roten Kreuz, dann achtet da keiner drauf. Also geht es erstmal wirklich um Menschenleben zu retten, ne? Und menschliches Leid zu lindern. Aber Nachhaltigkeit spielt immer mehr eine größere Rolle und auch in der alltäglichen Arbeit von Organisationen. Also das Thema insgesamt ökologischer Fußabdruck, Umweltauswirkungen der eigenen humanitären Operationen, Flüge können reduziert werden, es geht alles mehr in den digitalen Bereich. Es war früher irgendwie, mussten die ganzen Mitarbeitenden durch die Welt jetten. Das hat sich natürlich jetzt erledigt, ne? Da haben sich die Umstände natürlich geändert. Ja, also im Endeffekt, Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema, aber in einer akuten Notlage wird das keiner gerade beachten, ne? Also aber alle humanitären NGOs und auch, ich sag mal, die globale Agenda, ja, die humanitäre Agenda hat das wird dort, ist dort verortet, ne? Mhm. Also das haben alle auf dem Schirm.
Ja, und das ist zum einen mal in anderen Ländern, wo wir Hilfe anbieten, Hilfe internationale Zusammenarbeit auch machen. Was ich jetzt wahrnehme, ist, weil ich ja auch im Ernährungsrat unterwegs bin, es wird auch Thema bei uns zunehmend. Corona-Krise war so der erste Auslöser gewesen, wo dann Menschen gesagt haben, Mensch, was habe ich denn eigentlich zu Hause? Habe ich genug zu Hause, was ich brauche und so weiter? Das, was über Jahrzehnte nicht mehr notwendig war, dass man Vorsorge zu Hause getroffen hat, wurde plötzlich akut und kam auf die aktuelle Agenda. In jedem Haushalt hat man plötzlich dann gesagt, ja gut, was machen wir jetzt eigentlich? Ja. Und muss ich sagen, das hat schon auch Auswirkungen auch auf unsere Projekte und das, wie wir Ernährung denken, auch Nachhaltigkeit denken. Wir sind in einer Überflussgesellschaft hier, aber wir merken, dass es sehr schnell kippen kann. Und da hattet ihr ja jetzt letztes Wochenende tatsächlich auch mal den Krisenfall geübt sozusagen, ja, wenn du da mal von erzählst, weil ich fand das ein ganz tolles Projekt und ihr wart beide ja da, Wieland war ja auch da als Gast sozusagen und du als Ausrichter dessen, was habt ihr da gemacht, wie kann man den Krisenfall üben?
Ja, genau, erstmal danke, dass du das ansprichst. Wir hatten letzten Samstag die sogenannte Praxisübung Humanitäre Hilfe, die wir auch schon seit langer Zeit anbieten. Wir hatten eine 4-jährige Pause, auch geschuldet der Corona-Pandemie. Wir haben letztes Jahr die Übung wieder aufgenommen und hatten ja letzten Samstag insgesamt 70 Studierende und Beschäftigte zweier Hochschulen zu Gast. Wir hatten ganz viele Ehrenamtliche aus verschiedenen DRK-Gliederungen auch dabei, die uns unterstützt haben. Also das ist ja ein Tag, den wir zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz gestalten. Wir haben diesmal auch ja, eine große Unterstützung gehabt vom Fachbereich Gesundheit. Wir haben Mitarbeitende und ProfessorInnen, die da auch das Programm mitgestaltet haben. Tag läuft folgendermaßen ab. Wir bauen mit dem Deutschen Roten Kreuz erstmal Notunterkünfte auf. Das sind die Zelte, die bekannten Zelte, um eben halt so eine erste Unterkunft zu schaffen, und in diesen Zelten finden dann über den Tag hinweg Workshops und Vorträge statt. Wir hatten diesmal 3 Workshops, wir hatten 3 Vorträge. Wir hatten erstmalig auch einige Studierende der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung dabei, auch einige Referentinnen dabei. Und ja, so bringen wir die Studierenden in Kontakt mit so praktischen Aspekten. Also das sind dann wirklich so Hands-on-Veranstaltungen. Da können Dinge ausprobiert werden. Es geht um das Thema Wasseraufbereitung in Krisensituationen. Das hat diesmal Professor Grüning gemacht aus Steinfurt, Fachbereich EGU. Wir haben das Thema Blutstillung in Krisensituationen gehabt. Wurde eingebracht von Professor Esser, Fachbereich Gesundheit. Und humanitäres Völkerrecht war ein Thema, psychosoziale Notfallversorgung. Wir haben Notfallverpflegung oder ja Verpflegung im Notfall auch thematisiert mit einem studentischen Projekt. Da hast du, habe ich gerade gesehen, auf dem Tisch hast du ja den Flyer liegen. Genau. Den die Studierenden da erstellt haben. Genau, die haben sich nämlich um die Verpflegung gekümmert an dem Tag und da gab es ja schon die Zusammenarbeit mit dem Food Lab. Mhm. Ne? Also die Verpflegung ist ja bei euch entstanden und die
rote Linsendahl mit Reis.
Genau.
Und das für circa 100 Leute wurde ja kalkuliert und so. Das war schon spannend. Da weiß ich noch, als die Masterstudierenden Studentinnen zu mir kamen und gesagt haben, hey, da bräuchten wir, glaube ich, so ein bisschen Unterstützung, ne? Und dann haben wir uns halt auch so durch die Technologie und durch die, wie kann ich denn solche großen Mengen an Menschen verpflegen und so weiter. Das finde ich auch total spannend, mal auch dieses Kalkulatorische, ne?
Ja.
Wie halte ich die Sachen warm? Wie kommen die da hin? Was brauche ich zum Essen? Ne? Muss das abgespült werden oder nicht, ne?
Wir hatten eine super professionelle Ausgabe über den Kreisverband vom Deutschen Roten Kreuz, also wirklich ein Team, was sich darum gekümmert hat, die dann alle Standards eingehalten haben und wirklich die Temperatur kontrolliert haben. Mhm. Also es war total professionell und super strukturiert, super spannend zu sehen. Also da können wir auch nochmal mit den Studierenden da etwas mitnehmen. Und ja, im Endeffekt bringen wir an diesem Tag die Studierenden in Kontakt mit Hilfsorganisationen. Wir wollen für das Thema begeistern und wir wollen aufzeigen, dass es dieses Thema gibt. Also jetzt bei uns an der Fachhochschule, aber auch, ich sag mal, in Münster gibt es ja auch weitere AkteurInnen, die sich da in diesem Themenfeld engagieren. Und wir bieten einfach eine praktische Ergänzung dieser theoretischen Inhalte. Ne? Wir sehen die ja ein ganzes Semester lang im Hörsaal und das ist dann nochmal ein zusätzliches, auch kostenloses Angebot an alle, die sich halt weiter mit dem Thema auseinandersetzen möchten.
Und ich war ja als Gast dann zu Besuch, es war echt irgendwie sehr schön, das alles mitzukriegen und man hat halt auch gemerkt, alle sind so 100% aufmerksam. Ja. Da war keiner irgendwie abgelenkt am Handy oder so, weil das war, du warst ja direkt involviert. Was ich ganz lustig fand, Aufbau und Abbau machen die Teilnehmerinnen ja auch mit. Mhm. Und dann haben die auf einmal alle Feuerwehrhelme aufgehabt. Und dann dachte ich mir, hä? Was machen die denn? Ja klar, aber die arbeiten da mit schweren Stangen in diesen Zeltsystemen und wenn da eine die auf den Kopf fällt, dann...
Oh, kenn ich. Ne? Ist mir schon passiert.
Ja.
Aber das war privat zu Hause sozusagen, Zelt aufgebaut und dann lag die Stange da und wie war der Gartenhake, wo man drauf tritt und dann voll. Ja, daher auch diese kleine Narbe bei mir.
Ach, guck mal.
Ja, hier oben, das wird dann geklebt.
Ja. Ja, aber das fand ich dann halt im ersten Moment war irgendwie ganz drollig anzusehen, aber dann habe ich mir gedacht, ja, so, ne, man muss ja auch in einer Krisensituation dann auch an den Selbstschutz denken, weil sonst kann ich anderen nicht helfen, wenn ich mich selber ausnocke da irgendwie beim Aufbau von so einem Camp oder so, ne? Ja, und was auch, da bin ich ja dann auch so ein bisschen zumindest indirekt involviert, meine Frau Annika hatte ja auch einen Part in einem Zelt und zwar dieses Projekt StudiPuck, was jetzt ganz neu ist. Mhm. Vielleicht kannst du das gleich mal kurz vorstellen, weil es geht ja letztendlich darum, wenn ich mich engagieren möchte als Studierender, wie kann ich das tun? Wie kann ich denn, auch wenn ich jetzt keine Krankenschwester, Krankenpfleger bin, wie kann ich denn trotzdem Beitrag leisten, wenn es mal zu so einer zivilen Notfallmaßnahmen kommt, was kann ich da tun?
Ja, die Studenten sollen ja nicht im Weg rumstehen. Also es ist ja nichts, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn man gerne helfen würde und man dann aber stört sozusagen. Ja. Wie bereitet ihr da Menschen drauf vor? Oder wie seid ihr damit umgegangen?
Ja, also ich meine, unter anderem halt mit dieser Praxisübung. Also wir stellen ja den Kontakt her zwischen Studierenden, Bediensteten und den Hilfsorganisationen. Das heißt, man hat da die Möglichkeit mit den Ehrenamtlichen, also in den allermeisten Fällen, also ich glaube, 99% aller Kolleginnen vom Deutschen Roten Kreuz, die da waren ehrenamtlich an dem Tag da und nur wenige waren aus dem Hauptamt, können wir schon mal informieren über die Möglichkeiten. Was habe ich hier in Münster für Möglichkeiten, mich zu engagieren, ehrenamtlich? Und Wieland, was du gerade angesprochen hast, das ist ja ein konkretes Pilotprojekt, was jetzt entwickelt wurde oder entwickelt wird aktuell im Fachbereich Gesundheit unter der Leitung von Professor Niehus. Da ist ja dann auch die Melanie Plath als Lehrbeauftragte involviert und auch deine Frau, die da als Hilfskraft eingestellt ist in diesem Projekt. Es geht um das Thema Pflegeunterstützungskräfte im Krisenfall. Also richtet sich dann an Studierende, um in die Rolle einer Spontanhelferin eines Spontanhelfers in einer Krise zu schlüpfen. Mhm. Also ohne fliegerische Vorkenntnisse. Es gibt ein Basismodul. Die Unterrichtsmaterialien werden jetzt erstmalig entwickelt. Und genau, man lernt das Thema Grundpflege von bedürftigen Personen, Versorgung, wie funktioniert der Toilettengang, wie kann ich mobilisieren, mhm. also so eine Einführung in die Unterstützung in der Pflege, um dann eben in einer realen Notsituation vielleicht als Spontanhelferin oder als Spontanhelfer zur Verfügung zu stehen für Hilfsorganisationen. Das ist so der Kerngedanke dieses Ausbildungsprojekts. Wir werden, oder die Kolleginnen aus dem Fachbereich Gesundheit werden gefördert über das Deutsche Rote Kreuz, Generalsekretariat. Und wir sind drauf und dran, das Ganze dann auszuweiten. Also wir wollen jetzt zukünftig das Angebot an weitere Fachbereiche richten. Das ist ja so der erste Durchlauf. Wir haben aktuell Studierende aus 3 verschiedenen Fachbereichen, die da teilnehmen. Auch einige Studierende aus dem Fachbereich Ökotrophologie und Facility Management. Super Rückmeldung. Und das ist ein ganz konkretes Angebot jetzt im Rahmen der Praxisübung gewesen an alle, die Lust haben, da bei der nächsten Ausbildungsrunde dabei zu sein.
Mhm. Genau. Finde ich ein sehr, sehr tolles Projekt. Ich hatte auch schon total Lust, da mitzumachen. Irgendwie, jetzt bin ich aber kein Studi mehr. Ich habe aber auch schon gehört, dass es vielleicht sogar angedacht ist, auch, ich nenne es Arbeitstitel mal so für mich, WIMAPUC, für wissenschaftliche Mitarbeiter oder Lernende, lernendes Personal, das nochmal aufzubohren, diese ganze Sache, weil ich glaube, es gibt viele, die sich engagieren würden, aber nicht wissen, wie. So, ne? Und das ist halt super, dass gerade da mit diesem Projekt so eine Nische im Prinzip aufgebaut wird.
Ja, wo man auch als Studierende oder wissenschaftliche Mitarbeiter Erfahrung sammeln kann, praktische Erfahrung sammeln kann. Das passt ja auch zur Fachhochschule. Mhm. Dieser Praxisbezug, der ganz stark bei euch in euren Projekten mit drin ist, was mir sehr gut gefällt. Jetzt nochmal den Link zur Ernährung. Wir beschäftigen uns im Moment mit Ernährungstransformation, mit Ernährungssystemen, die sich neu orientieren müssen, wo es das Wort resilient aufgetaucht ist in den letzten Jahren. Wie können also Ernährungssysteme sich stabilisieren oder stabil aufgebaut werden? Viel um lokale Versorgung, wo man dann sozusagen weltweit sich anschaut, wie kann an verschiedenen Punkten mit dem, was vorhanden ist, die Region, eine Stadt sich versorgen. Also da komme ich wieder zum Thema Ernährungsrat, wo es also darum geht, wie können das Umfeld und so weiter das versorgen. Ist das ein Themenbereich, der bei euch wichtig ist im Moment oder wie sieht die Entwicklung da aus?
Gerade im Blick auf mit Blick auf den internationalen Bereich ist das ein großes Thema. Mhm. Ja, also die hattest du angesprochen, resiliente Ernährungssysteme, regionale Ernährungssysteme ist ein Thema, was jetzt auch wieder aktuell auf die Agenda gekommen ist im Zuge Corona-Pandemie, Ausfall von Lieferketten, Angriffskrieg in der Ukraine, Preissteigerung, Preisschocks hat ja aufgezeigt, dass Länder insbesondere einige Länder des globalen Südens halt stark abhängig sind von Lebensmittelimporten und es dazu geführt hat, dass wir wieder starken Anstieg gesehen haben, ne, an Unterernährung und Armut und dahingehend ist da ein großes Bestreben in der Community, da nochmal zu gucken, ne, wie kann man da eben halt regionale Ernährungssysteme stärken, anpassen an Klimawandel, und besser aufstellen, ne? Mit Blick auf externe Schocks, ne? Auf externe Störungen.
Mhm. Genau. Ja, passt auch zu, glaube ich, zum Hochschulentwicklungsplan unserer Hochschule selbst, dass also dieses Thema Resilienz und Gesundheit auch mehr in den Fokus jetzt kommt.
Genau.
Und
warnt sich ja an, ne, für den nächsten Hochschulentwicklungsplan.
Ja.
Das Thema Resilienz oder ich glaube, der vorläufige Titel ist resiliente Systeme.
Ja.
Aktuell, aber dass das dann halt entlang von 5 Jahren, glaube ich, dann auch thematisch bespielt wird.
Ja.
Wir werden uns ja als Fachbereich auch darüber unterhalten. Genau, und das passt natürlich. Da können wir auch einen Beitrag leisten zusammen.
Ja.
Ja.
Jetzt haben wir ja immer auch viel auch mit StudiPOC und so, bewegen wir uns ja alle immer so in dem Kreis der, hier der wissenschaftlichen Hochschule und so weiter, was man tun kann. Aber was ist denn zum Beispiel jetzt, ich bin kein Student, ich möchte aber gerne mich vielleicht auch resilienter zu Hause in den eigenen vier Wänden aufstellen und oder halt eben dann auch im Krisenfall die öffentliche Behörden, den Zivilschutz und so weiter entlasten, indem ich mich besser selber versorgen kann, um quasi nicht angewiesen zu sein direkt auf Soforthilfe. Was kann ich denn da tun, so im täglichen Doing in meinem Haushalt, um mich da besser aufzustellen?
Gut, also danke, dass du das ansprichst, das Thema. Es muss halt klar sein, ich glaube uns allen, dass auch wenn wir gut aufgestellt sind im Bereich des Katastrophenschutzes, auch hier vor Ort, also auch in Gesprächen jetzt mit AkteurInnen aus den Kreisen und den Hilfsorganisationen, man hört es immer wieder, also Katastrophenschutz super, muss uns klar sein, dass in einer Großschadenslage, und in einem großen Hochwasser, irgendeine großflächige technische Störung, großflächiger Stromausfall, irgendwas passiert, die nächste Pandemie rollt auf uns zu, dass wir nicht davon ausgehen können, dass uns die Hilfsorganisationen rund um die Uhr voll verpflegen. Ja, und deswegen Thema aktuell in den Kreisen, in den Hilfsorganisationen, und da wird stark schon dran gearbeitet, auch in den letzten Jahren, ist halt Selbsthilfekapazität. Die Fähigkeit, ich sag mal, die ersten 3, 4, 5 Tage eigenständig zu überbrücken, gut aufgestellt zu sein, zu gucken, was habe ich im Haushalt, gerade mit Blick auf Verpflegung und so einen kleinen Nahrungsvorrat. Genau, das ist ein großes Thema. Also da können wir auch sicherlich auch in Zukunft gemeinsam etwas entwickeln und auch mit den Hilfsorganisationen zusammenarbeiten.
Ja, da fällt mir jetzt was aus der Vergangenheit an, weil tatsächlich 2004 war hier im Münsterland eine Krisensituation aufgetreten. Genau. Ich war selbst betroffen, habe damals in Lahr gewohnt und wir waren außerhalb gewesen und waren genau in diesem Bereich, wo dieser Eisregen auf die Strommasten runtergebrasselt ist und die Strommasten in sich zusammengekippt sind. Und wir hatten dann zwei Wochen keinen Strom gehabt. Boah. Und war alles zugeschneit, zu vereist und so weiter. Und wir waren auf angewiesen, dass wir uns dann in der Gaststätte, in der Turnhalle getroffen haben und dann versorgt worden sind, dass die Bauern ihre Stromaggregate angeworfen haben, damit die Kühe gemeldet worden können und so weiter. Und wir haben im Nachgang dann mit dem Kompetenzzentrum Humanitäre Hilfe an deinem Zentrum, das damals schon vorhanden war, haben wir dann diese Situation aufgearbeitet in studentischen Abschlussarbeiten, wo es darum ging, Umfragen zu machen, wie sind die Menschen damit umgegangen, wie haben sie sich versorgt in der Zeit, was war da wichtig gewesen und was hat gefehlt, und dann wurde auch das in den nationalen Plan, glaube ich, der Versorgung, Vorsorge und so weiter dann auch überführt, diese Erkenntnisse von 2004. Also da hat die Fachhochschule und dein Zentrum schon zusammen, damals glaube ich auch mit uns vom Institut für nachhaltige Ernährung, da eine wichtige Rolle auch schon mal gespielt. Mich würde nochmal interessieren, wie sieht es konkret aus? Also wenn ich mir zu Hause so einen Vorrat anschaffe. Also es gibt einmal, so habe ich es verstanden, von der Bundesregierung eine Versorgungsmöglichkeit, weil da eingelagert wird. Hier in Deutschland hat man den Weg gegangen, dass man Lager aufbaut. Auf der anderen Seite jetzt das zweite Standbein scheint zu sein, dass man dann zu Hause auch Lebensmittel einlagert, wo ich mir dann sofort auch sage, naja, Lebensmittelabfallvermeidung und dann am Ende wird es weggeworfen oder sowas. Also und wie sinnvoll beim meiner kleinen Wohnung ist das denn? Ja, wir haben keinen Kartoffelkeller mehr, wo wir da irgendwie große Vorräte jetzt vorhalten. Was wäre dann im Moment die Empfehlung? Sind die wirklich im Moment umsetzbar auch?
Okay. Wo fange ich denn jetzt an? Das sind ja ganz viele Aspekte, die du angesprochen hast. Also vielleicht noch einmal auf die Schneekatastrophe da im Münsterland. Ne? Ich glaube, das war November 2005, da habe ich auch meinen Bachelor gemacht in Bremen. Ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, wie viel Schnee da runterkam, auch in Bremen. Mhm. Und am nächsten Tag hieß es große Katastrophe, ne? Irgendwie großflächiger Stromausfall im Münsterland. Also das ist quasi hier auch noch allen präsent. Ihr habt das Thema aufgegriffen. Joachim Gardemann hat damals auch mit wissenschaftlich Mitarbeitenden das Thema bearbeitet. Es gab Umfragen. Ich will noch ergänzen, es gab ja 1978, 79, glaube ich, in dem Winter. Da war ich noch gar nicht geboren. Da gab es eine große Schnee- und Schneekatastrophe auch in Schleswig-Holstein, ne? Im Norden von Deutschland. Da gab es wirklich schlimme Situationen. Deswegen ja, ungewöhnlich ist es nicht. Es kann immer wieder mal aufkommen, dass wir hatten auch schon mal hier Starkniederschläge, wir hatten die Überschwemmung 2021 im Ahrtal. Also immer wieder kommen wir in solche Situationen rein, wo das Thema Ernährungsnotfallvorsorge irgendwie akut ist. Und du hast angesprochen, auf Bundesebene gibt es die zivile Notfallreserve. Das ist einmal sie sind in etwa 150 Lagerstätten. Dort wird eingelagert Reis, Erbsen, Linsen, also Hülsenfrüchte, Kondensmilch und Vollmilchpulver. Das ist das auf der anderen Seite. Das gibt es schon seit längerer Zeit, diese Vorgehensweise. Und es gibt die Bundesreserve Getreide. Dort wird Weizen, Roggen und Hafer eingelagert, um dann in einer Ausnahmesituation, insbesondere die Versorgung mit Backwaren sicherzustellen. Also diese Strukturen sind historisch gewachsen. Das besteht bis heute, wurde aber in der Vergangenheit quasi nie drauf zugegriffen. Genau, und dann hast du angesprochen eben halt diese private Vorsorge, und da gibt es ja Empfehlungen. Also sowohl vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe als auch vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gibt es ja Listen. Vielleicht habt ihr ja die Möglichkeit, ja auch im Nachgang in den Podcast vielleicht noch so die wichtigsten Adressen oder die Ratgeber bereitzustellen. Ich glaube, erstes Credo ist, jede Vorsorge ist besser als keine Vorsorge. Empfohlen wird, sich einzustellen auf eine eigenständige Versorgung im Umfang von 10 Tagen etwa. Mindestens aber 3 Tage. Mindestens 72 Stunden. Genau, und es gibt Listen können wir gerne auch mal draufschauen. Also es ist so gegliedert nach Lebensmittelgruppen. Aber ich glaube, somit das erste Lebensmittel, was genannt werden muss, ist das Trinkwasser. Genau, das Trinkwasser.
Weil da ist es doch auch irgendwie so, 3 Wochen können wir ohne Nahrung auskommen im Krisenfall, aber nur 4 Tage ohne Wasser.
Genau, je nach Gesundheitszustand, je nach Ernährungszustand kann das ein bisschen schwanken. Aber einige wenige Tage ohne Wasser. Und einige Wochen ohne Nahrungsmittel. Deswegen als erstes natürlich gucken, ne, sind Trinkwasserreserven verfügbar. Und wenn man sich die Listen anschaut, die zur Verfügung gestellt werden, dann sagt man so ungefähr 2 Liter pro Tag, pro Person. Na, das sind dann bei 10 Tagen, die dann empfohlen werden, insgesamt 20 Liter Wasser, ne, pro Person. Jetzt geht man einen Schritt weiter und guckt sich an, okay, ich habe jetzt hier einen 4-Personen-, 5-Personen-Haushalt, dann sind wir schnell bei 80 Litern, 100 Litern. Das lässt sich natürlich ganz gut in Altbauten, wo es vielleicht noch Speisekammern gibt, ganz gut lagern.
Ja.
Aber die ganzen Neubauten oder so, die haben das ja alle gar nicht, ne?
Speisekammern
nicht. Irgendwie so.
Ja.
Wo lagere ich das,
ja,
ne?
Ja.
Genau.
Also ich wüsste jetzt auch niemand, der das tatsächlich in der Größenordnung macht, außer so Schwurbler, die da irgendwie aus Corona-Zeiten noch permanent in den Krisenmodus sich bewegen, sozusagen. Ja, es gibt ja so eine Community, die
Prepper-Szene.
Die Prepper-Szene, die permanent unter Starkstrom steht, weil sie denken, weltverschwörerisch, da passiert jeden Moment irgendwas. Und
ja, und im Garten ist der Bunker.
Und im Garten ist der Bunker und Reichsbürger und was weiß ich. Also es ist so eine Szene, da müssen wir vielleicht auch gar nicht groß drauf eingehen. Aber die für mich ist nochmal vielleicht wichtig, was ist realistisch, was würden wir heute so aus unserer Runde raus empfehlen können. Ja, also klar, es gibt die offizielle Empfehlung, aber 20 Liter pro Person. im Haushalt, das ist schon eine Menge. Mhm. Und dann kommen noch die Lebensmittel dazu, die
genau. man
ja dann auch noch ja. einlagert und genau. Dann aber sinnvollerweise natürlich auch zu Stück für Stück immer wieder aufbraucht.
Ja. Also das können wir gerne auch zusammen angehen. Also empfohlen wird ja so ein lebendiger Vorrat, also ein Vorrat, der in die Alltagsverpflegung integriert ist, also den man immer wieder nutzt und dann den neuen Einkauf dann hinten ins Regal stellt und dann vorne die Lebensmittel hat, die demnächst dann gegebenenfalls ablaufen. Das sind, ja, so vorgeschlagen werden halt Lebensmittelgruppen, also Getreideprodukte, Nudeln, Brot, Gemüse, Hülsenfrüchte in Konserven, Früchte, Nüsse zum Teil auch wieder in, als Konserven, Milch und Milchprodukte. Und da kommt man schon wirklich an eine relativ große Menge, ne? Wenn man sich dann anschaut, das sind dann, sind wir in einem Bereich von 15 Kilogramm Lebensmitteln zum Beispiel, ne? Die man dann pro Person dann einlagern sollte. Und wie gesagt, also 4-5-Personen-Haushalt, da muss man erstmal ein bisschen Platz für schaffen, ne? Also auch diesen, also und wie können wir diesen lebendigen Vorrat so gestalten, dass zum Beispiel dann keine Lebensmittelabfälle anfallen, ne? Das könnte man sich mal anschauen, wie viel Platz steht eigentlich Haushalten zur Verfügung in heutigen Zeiten? Das ist dann auch immer so eine Frage. Und ich habe auch mal jetzt als Vorbereitung auf diesen Podcast mal geschaut, wie sieht's denn bei mir selber privat aus?
Ja.
Und ich komme nicht auf die Mengen. Ich komme nicht auf die Mengen. Also ich kann wirklich ein paar Tage, ich weiß nicht, ob ich genau die 10 überbrücken könnte, aber die Corona-Pandemie hat mich für das Thema auch sehr sensibilisiert. Also das wurde damals ja auch empfohlen, jetzt für eine Quarantäne zum Beispiel, ne, im Haus zu bleiben und dann irgendwie 14 Tage sich selbst zu verpflegen. Aber ich glaube, ich komme nicht drauf. Also es ist relativ viel, ja, was man dann irgendwie zu Hause irgendwie einlagern sollte. Und wie gesagt, wir können ja nochmal die Listen oder die entsprechenden Links dann bereitstellen im Podcast.
Ja, super. Die Links stellen wir bereit und später, also mir fällt sofort ein, dass man da mal eine wissenschaftliche Arbeit, Abschlussarbeit und so weiter in diese Richtung mal vergeben, um da mal drauf zu schauen, weil für mich das tatsächlich nicht ganz geklärt ist, was geht im Moment, was kann man machen.
Ja.
Klar gibt es diese Listen und da ist auch eine Wichtigkeit auch mit drin und wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen, aber wie realistisch ist das und was kann man tatsächlich machen? Also den Abgleich mit dem mit der Realität würde ich mir nochmal wünschen, dass wir uns das, also das ist ein tolles Thema für Ökotrophologin. Ja.
Und vor allem auch das Thema, wie koche ich, wenn ich wenig Energie, also bei Stromausfall habe ich keinen Strom da. Wenn ich eine Gasflasche oder einen Campingkocher habe, ist schon mal super, aber wenn ich das nicht habe, wie kann ich trotz dessen Gerichte erzeugen, die vielleicht gar nicht erhitzt werden müssen?
Ja.
So, ne? Und ich werfe jetzt einfach mal Couscous zum Beispiel in den Raum. Ne? Den kann man ja einfach auch nur quellen lassen. Den muss man länger mit kaltem Wasser quellen lassen. Das muss dann aber auch wieder Trinkwasserqualität haben. Also ich brauche nicht nur das Wasser zum Trinken, sondern auch zum Kochen und auch für die Körperhygiene.
Mhm.
Ne? Das ist ja, also dann brauche ich ja eigentlich noch viel mehr.
Mhm.
So, ne? Und da fand ich jetzt ganz interessant auf der BBK Online-Seite.
Was heißt BBK?
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.
Ja, vielen Dank.
Jawohl. Und da wird zum Beispiel vorgeschlagen, für die Körperhygiene Feuchttücher vorzuhalten, anstatt Wasser, dass man halt wassersparend dann im Prinzip sich wäscht.
Ja.
So, ne? Und ganz spannend wird es dann halt auch, wenn Kinder oder Kleinkinder mit im Haushalt sind, Windeln, Brei, Milchpulver, ne, diese ganzen Sachen, dann muss man ja auch nochmal und auch was Medikamente, fiebersenkende Mittel, ne, das kommt ja dann auch. Also man kann nicht einfach nur das isoliert auf das Essen beschränken, sondern man muss im Prinzip, was braucht denn der Mensch in so einer Krisenzeit, wenn der Strom weg ist?
Ja.
Toilettenspülung geht nicht mehr. Kein fließendes Wasser.
Mhm.
So, brauche ich eine Campingtoilette vielleicht? Nee. Oder so eine Sache, ne?
Okay, also ich mag schon, das ist ein größeres Thema, wo wir dann nochmal schauen müssen, was gibt's da schon für auch für wissenschaftliche Arbeiten schon dazu, die sich mit dem Thema schon beschäftigt haben.
Mhm.
Es ist aber finde ich, ein geborenes ökotrophologisches Thema zum Thema Lagerung, halt, Dienstleistungen drumherum, Haushaltswirtschaft und so weiter, mal unsere Kollegen dann auch in dem Bereich nochmal darauf ansprechen. Was ich noch einen Aspekt, den ich nochmal wichtig finde, ist Krisenzeiten und Genuss. Wir beschäftigen uns ja auch mit im Foodlab mit dem Thema, es muss schmecken. Ist mit dem Thema Genuss, haben auch über Genuss, ich habe schon etliche Abschlussarbeiten laufen lassen. Was ist das eigentlich? Genuss hat immer auch was mit Verantwortung zu tun. Verantwortung, mir bleibt der bisschen im Hals stecken, wenn es mit Kinderarbeit ist. Wenn mir macht das Essen und nur Spaß, wenn der neben mir auch was zu essen hat, sodass man das Essen auch teilt. Mhm. Also dieser Grundphilosophie-Gedanke von Genuss ist auf der einen Seite ganz wichtig, weil es auch mit Wertschätzung von Lebensmitteln direkt zu tun hat und nicht häufig in der Überflussgesellschaft mit Übermaß und verwechselt wird. Hm. Der Genuss hat aber auch, das haben wir festgestellt, 2015, als Flüchtlinge gekommen sind und wir damals zusammen mit euch, dem Zentrum Humanitäre Hilfe, die Flüchtlinge befragt haben in ihren Sprachen, was fehlt euch? Was fehlt euch an dem, dass ihr euch zu Hause fühlt, dass ihr euch zufrieden fühlt, dass es euch gut geht? Und ich kann mich noch gut erinnern, es war relativ simpel und einfach, weil da zum Beispiel das Gewürz Kreuzkümmel in Brot. Und du lässt es schon, Jan, du kannst dich ja auch noch vielleicht daran erinnern, dass du hast davon gehört, dass das da so eine besonderes, manchmal sind es ganz einfache Dinge, die uns im Genuss auch glücklich machen, wo dieses Thema gerade in Krisenzeiten macht uns auch kleine Genussmomente resilient. Also deshalb ist auch dieses Thema Genuss und Krise gar nicht weit auseinander, sondern gerade in Krisenzeiten wichtig, dass wir nicht nur auf den Modus Sicherheit und ums Überleben kämpfen, sondern uns auch resilient machen, indem wir uns Räume schaffen, wo es uns gut geht. Mhm. Das fand ich nochmal ganz spannend, diesen Link auch zur humanitären Hilfe zu schaffen, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren, hat was mit Esskultur zu tun. All diesen Themen, die da noch mit dranhängen, weil wir jetzt sehr pragmatisch dran gegangen sind mit den Listen sozusagen und ich mir dann schon überlege, wenn ich da von so einem Konservendose da raus esse und so weiter, wie wenig Lust das manchmal vielleicht macht, aber gerade diese Lustmomente muss man dann vielleicht auch mit berücksichtigen, wenn wir über Versorgung auch sprechen oder auch über Anlegen von Lagern, wo man sagt, also was kann ich da im Bereich von Geschmack und Gewürzen und so weiter dann auch machen.
Ja, oder vielleicht auch, und das habe ich gemerkt bei der Vorbereitung für die Praxisübung, da hat man ein Vorkochen des Linsendals mit Reis und da mal zu zehnt hier probiert, schmeckt das denn alles gut und so und kommt das gut an und passt die Portionsgröße und so. Und dann habe ich drüber gesprochen, das ist rot auf weiß, jetzt so ein grüner, ne, so ein bisschen Garnitur und so, wäre doch ganz schön so, ne? Und dann waren aber die Meinungen am Tisch auch gespalten. Das eine Lager sagte, nee, in Notfallsituation, da muss das nahrhaft sein, schmecken und gut. Ne? Die andere Seite hat dann aber gesagt, aber warum denn nicht genau in solchen Zeiten muss auch das Auge ist mit, ne? Also muss auch gerade dann vielleicht das Thema aufgemacht werden, wie kann ich das Essen so appetitlich wie möglich aussehen lassen, damit ich in der Krisenzeit mich auch einen Respekt oder halt eben dieses Heimischsein und erlebe oder diesen Genussmoment erlebe.
Ja. Ja. Also da steckt ganz viel drin. Ich glaube, da sind auch noch viele Projekte, die wir noch auch gemeinsam machen, um das noch auszuloten, um da drauf zu schauen. Also der Blickwinkel hat sich ja tatsächlich in den letzten Jahren nochmal ein bisschen geändert. Also dieses Thema Ernährungssicherheit, aber auch unter kulturellen Aspekten. Sehr spannend auch dadurch, dass wir mit Richard jetzt einen Doktoranden auch haben, der aus Ghana hierher kommt und der Alltag mit ihm dann, wenn man zusammen isst und zusammen redet und so weiter, merkt man, dass da auch ganz viel drinsteckt an Austausch, was wichtig ist, dass wir Verständnis füreinander haben. Deshalb also diese Zusammenarbeit, die nicht nur, dass wir am Ende Ergebnis haben und irgendwie irgendwie eine Liste oder ein besonderes Gericht oder ein Konzept, sondern dass man das auch gemeinsam erlebt. Mhm. Finde ich nochmal sehr schön und da freue ich mich drauf. Ich guck mal in die Runde, wie sieht es aus, Jan?
Ja, vielleicht eine letzte Anmerkung jetzt zum Thema Krise und Genuss. Mhm. Also ich glaube, man stolpert da erstmal, wenn man das hört. Also Notsituation, Nothilfe und Genuss. Aber irgendwie, du hast auch recht, also ein Standard der humanitären Hilfe ist es, dass diese humanitäre Unterstützung auch angemessen ist. Sie muss adäquat sein, sie muss Traditionen entsprechen, sie muss religiöse Speisevorschriften beachten und humanitäre Hilfe ist nicht, wenn wir hier aus dem Großhandel fast abgelaufene Konserven ins Krisengebiet schicken, sondern humanitäre Hilfe richtet sich nach den tatsächlichen Bedarfen und Wünschen der betroffenen Bevölkerung. Und ich kann es mir, also jetzt auf den ersten Blick, Genuss, humanitäre Hilfe, das beißt sich, aber dann kommt man, ne, also wenn es lokale Speisen sind, wenn die auch noch lokal irgendwie organisiert worden sind, dann den Gewohnheiten entsprechen etc., das ist eigentlich ein humanitärer Standard mittlerweile, ne? Und dann, wie gesagt, ich denke mal an die schlimmsten Situationen, dann beißt sich das, aber im Endeffekt gehört das schon zusammen, dass es die Verpflegung adäquat ist, den Bedarfen entspricht und auch was Gutes tut in dem Moment. Ne?
Ja.
Wie schön.
Ja. Also Würde spielt damit, Respekt. Würde,
genau. Das ist das Thema Flucht und Migration. Ne? Also wir kriegen das zurückgespielt aus verschiedenen Einrichtungen vom Deutschen Roten Kreuz. Wir hatten dazu auch studentische Abschlussarbeiten, wo es darum ging, wie kann die Verpflegung für geflüchtete Personen in den Unterbringungseinrichtungen hier vor Ort verbessert werden, ne? Wo auch immer der Bedarf besteht, hey, das ist jetzt hier Großküche, irgendwie eingekauft über ein großes Unternehmen und das ist Schnitzel und Kartoffel und mit Soße, aber wir wollen mehr Suppen, wir wollen mehr Hülsenfrüchte, wir wollen unsere Gewürze und das lässt sich dann mit einigen wenigen Handgriffen dann auch bereitstellen und führt zu einer größeren Zufriedenheit, ne, in einer schwierigen Situation wie in diesem Durchlaufen des Asylverfahrens. Ne?
Wahnsinn, also toll, für mich eigentlich ein guter Abschluss.
Ja, Wieland? Ich finde auch, also wir haben wahnsinnig viele Anknüpfungspunkte und auch viel Projekt- und Bachelor- und Masterarbeitenpotenzial hier heute rauskristallisiert. Aber ich hoffe auch für euch, die ihr uns zuhört, so ein paar Ideen oder irgendwie Anregungen für zu Hause, mal in den Schrank gucken, in den Vorratsschrank gucken. Was habe ich denn alles da? Wie lange könnte ich denn, sagen wir mal, mich allein versorgen? Ne? Und da im Rahmen der Möglichkeiten vielleicht auch mal zu schauen, was kann man tun? Und wir haben ja schon gesagt, die verschiedenen Informationsmaterialien und Links würden wir in der in den Shownotes nochmal mitgeben. Ja, und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank für die Runde. Ich fand es total spannend.
Vielen Dank an unseren Gast, an Jan, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich glaube, wir werden dich nochmal einladen, weil es wird viel sein, was wir zusammen machen werden. Und da gibt es bestimmt demnächst auch wieder Dinge auch zu berichten. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank an euch beide für die Einladung. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Ich glaube, wir hatten auch schon im Vorfeld des Podcasts noch viele weitere Ideen, ne, die man zusammen angehen kann, gerade in Kooperation mit unseren Praxispartnern. Also da wird einiges auch in Zukunft angeboten für die Studierenden und die Bediensteten der FH Münster. Ganz herzlichen Dank.